Ja, ich begrüße euch ganz herzlich, meine liebe Geschwister. Und ich freue mich heute mit meiner Frau, mit euch zusammen den Gottesdienst feiern. Und das war so schön, was wir jetzt gehört haben. Das ist wahrscheinlich so üblich in die östlichen Länder. Das war bei uns genauso, wo ich herkomme. Ich habe auch in Orchester gespielt, auch mit einer Mandoline. Das ist mir ganz bekannt. Das war aber schön. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank für diesen schönen sonnigen Tag. Jemand hat mir schon gesagt, das ist gut, dass ich aus Seeshaupt bin gekommen und die Sonne mitgebracht. Wisst ihr, dass in Seeshaupt haben wir immer Sonnenschein? Ja. Also, wir leben in einer ganz modernen Welt, in einer ganz modernen Zeit. Und die Forscher und die Wissenschaftler, die haben so vieles, vieles entdeckt heute. Darum ist es alles so modern. Aber es gibt viele Fragen, die noch vor den Menschen stehen und haben keine Antwort. Darum möchte ich heute aufschlagen mit euch Römerbrief Kapitel 8, Römerbrief Kapitel 8, Vers 28, ganz bekannter Text. Aber der Text bringt viele, viele Fragen mit sich. Vielleicht für uns als gläubige Leute gibt es weniger Fragen, obwohl gibt es Fragen. Ich möchte den Text jetzt lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ich frage mich, wie kann man in so einer Welt, wo so viel Jammer, so viel Leid, so viel Grausamkeit ist, so glücklich leben? Ich bin jeden Tag unterwegs, als Bibelarbeiter, als Missionar, und treffe immer wieder Leute an, die fragen, die Frage, wie, warum? Warum, wenn es ein so ein allmächtiger, liebvoller Gott gibt, warum gibt es so viel Jammer, so viel Unglück, Krieg, Tod, warum? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein junger Mann kam zu den Friseur und hat sich die Haare schneiden lassen. Ich weiß nicht, jemand lächelt. Vielleicht ist diese Geschichte schon bekannt. Und die haben sich unterhalten. Der Kunde hat dem Friseur erzählt von seiner Religion, dass er gläubig ist und er kennt so einen liebvollen, mächtigen Gott. Und dann sagt der Friseur, ja, mir ist es schwierig, so einen Gott akzeptieren. Warum, wenn es so einen liebvollen Gott gibt, warum gibt es so viel Jammer und so viel Ungehorsamkeit und? Warum? Darum sagt er, kann ich nicht an so einen liebvollen Gott glauben. Wann es einen Gott gab, dann wahrscheinlich würde das alles nicht sein. Der Kunde sagt zu ihm: Wissen Sie, es gibt keine Friseure. Es gibt keine Friseure. Der Friseur sagt: Wieso? Wer bin ich? Nein, nein, sagt er, es gibt keine Friseure. Wenn es Friseure gab, dann zeigt er in dem Fenster raus und sagt: Wenn es Friseure gab, dann würden nicht so zottelige Leute da rumlaufen, wie dieser da draußen. Ja, sagt der Friseur, das hängt doch nicht von uns ab. Die Leute, die kommen nicht zu uns. Darum laufen sie so rum. Dann sagt der Kunde, ja, das meine ich. Das meine ich. Das gibt einen liebvollen Gott. Aber die Leute kommen nicht zu ihm. Darum gibt es, was es gibt. Was meinen wir? Wenn wir doch so einen liebvollen Gott gefunden haben, erkannt haben, gibt es bei uns keine Krankheit mehr? Gibt es bei uns keine Tote mehr? Verliert jemand von uns die Arbeit nicht mehr? Oder wird niemand von uns nicht mehr belügt? Ist bei uns alles in Ordnung? Wenn nicht, dann warum? Warum? Wisst ihr, in der antiken Zeit und apostolischen Zeit haben die Gläubige und auch die Ungläubige den Leid und das ganze Leben erklärt auf drei Arten. Das gab damals drei Philosophien. Also die erste Erklärung war, das gab eine Philosophie, die hat geheißen stoische oder epikureische Philosophie. Es hat bedeutet, lasst uns essen, lasst uns trinken, lasst uns Spaß haben, lasst uns alles von dem Leben nehmen, alles von der Welt nehmen, weil morgen was passiert, wissen wir nicht. Einfach. Die zweite Erklärung, da gab es noch eine stoische Philosophie. Was heißt das? Sie haben das Leben erklärt, dass alles von Schicksal bestimmt ist. Also, Gott hat alles vorgeschrieben, vorgesagt. Wer sich soll freuen, kann sich freuen. Wer soll traurig sein, soll traurig sein. Wer wie sterben soll, jemand auf sein Bett, in die Ruhe, jemand kommt ins Unglück. Wer arm soll sein, wer reich soll sein, das hat alles Gott schon vorgesehen. Jeder hat sein Schicksal. Das war die zweite Erklärung. Es gab noch einen dritten Ansatz. Diese Philosophie hat geheißen Zynismus. Es bedeutet gegen Schicksal und Grundlagen zu handeln. Gegen. Also, anders gesagt, demonstrative Missachtung aller moralischen Positionen. Gegen. Wie meint ihr, gibt es heute auch so Erklärungen noch in unserer Welt? Ja? Ich treffe das immer wieder an. Das gibt doch. Paulus stimmte keine von den drei Positionen zu. Er hat eine christliche Position von dem Leben. Das ist eine optimistische Wahrnehmung, was in dem Leben passiert. Und er drückt es so aus. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Habt ihr gehört? Alle Dinge. Was heißt alle? Alle, das ist 100%. Alles, alles perfekt. Alle Dinge zum Besten dienen. Und da kommt ein großes Fragezeichen. Also Paulus meinte, alles ist unter der Kontrolle des Himmels. Hier gibt es keinen Platz für Zufall, für Glück oder Unglück. Alles hat Gott unter der Kontrolle. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist bestimmt euch auch bekannt, von einem Mann, der kam in Schiffswrack, ein Unglück, und hat das aber überlebt und kam auf eine unbewohnte Insel. Und jetzt war er da allein. Keine Leute. Und er hat gebetet, Gott soll ihn doch jetzt helfen. Soll ihn irgendwie von hier rausbringen. Er hat nichts zu essen gehabt. Er hat schon manche Kleinigkeiten mit sich gehabt. Er konnte auch Feuer machen. Und dann ist er in die Insel hineingegangen und hat sich was zu essen gesucht und so weiter. Einmal, als er weit weg war, ja, er hat sich eine Hütte gebaut, wie er das verstanden hat, wie er das konnte, vom Äste und. Und einmal, als er weit weg war von seiner Hütte, sieht er, schwarzer Rauch kommt nach oben. Und als er ganz aufmerksam da hingeguckt hat, hat er gesehen, dass seine Hütte ist in Flammen, seine Hütte brennt. Dann hat er gesagt, lieber Gott, wieso? Auch das muss noch mit mir passieren. Auf einmal hat er ein Geräusch gehört und da sah er ein Schiff, nähert sich zu dieser Insel. Und hat er ein Geschrei gehört. Und als die Leute zu ihm kamen, fragt er sie, wie wusstet ihr, dass ich hier bin? Und sie sagten, wir haben dein Rauchsignal gesehen. Versteht ihr? Paulus sagt, alles dient zum Guten. Das heißt, das Feuer kann auch ein Segen sein. Das meint Paulus. In Krankheit ist nichts Gutes. In Feuer ist auch keine Freude. Aber Gott kann alles zum Guten machen. Wir können ganz sicher sein, dass alle großen Dinge oder kleine Dinge zum Besten führen. Wenn wir unser irdisches Leben, unser zeitliches Leben hier auf dieser Erde zusammen betrachten mit unserer Zukunft, mit das ewigen Leben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir nur hier in diesem Leben leben und keine Zukunft haben, dann ist es ziemlich traurig, Dankeschön. Dann ist es ziemlich traurig. Aber wenn wir unser Leben, das irdische Leben, verbinden mit das ewige Leben, mit der Zukunft, dann sieht es ganz anders aus. Dann sieht es ganz anders aus. Jemand hat mal zu mir gesagt, das lohnt sich auf dieser Erde eine kurze Zeit zu leiden. Wir bekommen doch das ewige Leben. Und er hat es richtig verstanden. Wenn wir das alles zusammen betrachten, unser Leben mit der Ewigkeit, dann muss ich auch sagen, das lohnt sich. Das lohnt sich, eine kurze Zeit leiden, wegen das ewige Leben mit Gott in seinem Reich. Darum, wenn wir unser Leben hier auf der Erde abhängig von der Ewigkeit betrachten, dann hat das keinen Sinn, auf dieser Erde überhaupt leben. Das ist nur Leid, Jammer, Schwierigkeiten und so weiter. Eine Mutter, ich kannte diese Frau, da wo ich Prediger war in einer Gemeinde, die hat immer in die Gemeinde gebetet. Bei uns war das so üblich. Wenn die Predigtstunde zu Ende war, dann konnte die Gemeinde ein paar Leute beten. Das war bei uns so üblich. Und ich habe immer diese Frau, diese Schwester gehört, wie sie gebetet hat von seinem Sohn. Der Sohn wollte nichts wussten von Gott. Er war total gottlos. Alkohol, Rauchen, Frauen, Drogen und alles, was möglich ist. Und sie hat so gebetet Gott, dass Gott ihn doch berührt und ihn doch zu sich führt. Und da gab nichts, so ist sie auch gestorben. Nach ihrem Tod ist der junge Mann zu Gott gekommen, hat sich taufen lassen und ist ein guter Christ geworden. Die Frage ist, alles tut zum Guten, sagt Apostel Paulus. Manchmal verstehen wir das nicht. Ich habe auch Fragen in meinem Leben, die möchte ich jetzt mit Jesus mal besprechen. Und Schwester Weid schreibt, in der Ewigkeit wird uns noch vieles geöffnet, was wir heute noch nicht verstehen. Alles dient zum Besten. Das klingt gut, aber funktioniert das immer mit mir, mit uns? Führt das alle Leute zum Besten? Paulus sagt nein, nicht alle. Und wenn wir ganz aufmerksam diesen Text lesen, Römer 8, 28, da finden wir zwei Einschränkungen, die Paulus macht. Das erste, denen, die Gott lieben. Und das zweite, denen, die berufen sind. Mit dem ersten Punkt ist okay. Viele Leute sagen, die lieben Gott. Und es gibt auch wirklich viele Leute, die Gott lieben. Aber der zweite Punkt, denen, die berufen sind, da kommt eine Frage. Und viele Leute, die verstehen das nicht biblisch, wie das Apostel Paulus meint. Die Frage ist, sind alle Leute berufen oder nicht? Ja, richtig. Alle Leute sind berufen. Alle. Es gibt in der Bibel eine Menge Verse, die um das sprechen, die das sagen. Aber ich möchte euch zwei Texten, ganz konkrete Texten lesen. Der erste Text aus 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Welcher will, also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was will Gott? Gott will, dass alle gerettet werden. Das heißt, er hat alle berufen. Und der zweite Text, wo ich lesen möchte, das ist in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für Hinauszögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Also was will Jesus? Dass niemand verloren geht. Gott hat alle berufen. Und da ist das. Wenn wir Gott lieben und, der zweite Punkt, und berufen sind. Wenn wir die Liebe annehmen und die Berufung annehmen, dann alle Dinge dienen uns zum Besten. Also Paulus sagt, alle ohne Ausnahme sind berufen. Wisst ihr, was Martin Luther sagt? Er hat gesagt, Gott hat alle Leute berufen zur Ewigkeit. Aber er hat das Recht, sich absagen, den Mensch überlassen. Und das ist das. Das ist das. Wenn ich zu Friseure nicht gehe, dann bin ich, ja, wie ich bin. Wenn ich die Berufung Gottes nicht annehme, tut es Gott leid. Also, Gott hat alle berufen zur Seligkeit, aber das Recht zu absagen hat er den Mensch überlassen. Also Gott liebt den Mensch und hat ihn zur Seligkeit berufen. Aber es gibt eine Auswahl. Annehmen oder absagen, ablehnen. Wenn der Mensch das ablehnt, dann beziehen sich die Worte, was Paulus sagt, alle Dinge dienen zum Besten, nicht auf ihn. Wir haben eine Garantie, dass alles bei uns zum Besten dient, nur dann, wann wir Gott erkennen, Gott lieben, wie Paulus sagt. Und das Zweite, wenn wir die Berufung Gottes annehmen. Das ist wichtig. Das ist das. Also wir kennen so drei Schlussforderungen machen. Das erste, Leid und Schmerz kann unsere eigene Auswahl sein. Ich kenne Leute, und ihr kennt auch noch mehrere Leute vielleicht, die leiden, weil sie selbst schuld sind. Also Leid und Schmerz kann unsere eigene Auswahl sein, weil Gott uns Freiheit gegeben hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt rauche, wenn ich Alkohol trinke und so weiter und so fort und sage, ja, ich liebe Gott, das führt mich nicht zum Besten. Das ist eins. Das zweite, Leid und Schmerz kann für uns von Gott zugelassen sein, weil es uns, wie Paulus sagt, zum Besten dient. Zum Beispiel, die Mutter hat gebetet für seinen Sohn. Und das Beste war, die sollte sterben und der Sohn soll gerettet werden. Und das Dritte, Leid kann Gott zulassen, um ein erfolgreiches Ergebnis des großen Kampfes zwischen dem Guten und Bösen. Zum Beispiel, die Brüder haben Josef verkauft nach Ägypten. Er ist ein Sklave geworden. So auf den ersten Blick, das war ganz grausam. Aber was hat Gott daraus gemacht? Alle Dinge dienen zum Besten. Was hat Gott daraus gemacht? Gott hat daraus gemacht, dass durch diese Geschichte ein ganzes Volk gerettet war. Und das war das auserwählte Volk, das war Israel. Wir kennen diese Geschichte mit Josef, wir kennen die Geschichte von Israel, da will ich mich nicht jetzt aufhalten. Aber bei uns gibt es auch manchmal Fehler. Was macht Gott dann mit uns? Wir machen das nicht mutwillig. Schaut mal, Jona, Prophet Jona. Die Kinder, die kennen diese Geschichte ganz gut. Ich weiß von klein auf, das war meine Lieblingsgeschichte, wie Jona, wie das alles war. Also Gott hat Jona gerufen und hat ihm einen Auftrag gegeben. Und was macht Jona? Gott sagt, geh nach Osten, in Nineveh. Jona ging nach Westen. Jetzt konnte Gott sagen, ja, Jona, du hast deine Chance verpasst. Tut mir leid. Was macht Gott? Nein, Gott sagt das nicht. Gott ist gnädig. Gott sagt, Jona, ich gebe dir noch eine Chance. Jona, fäng mal von Anfang an. Und als Jona auf dem Schiff war und dann später auf dem Schiff hat er das erkannt, vieles bereut, dass er gegen Gott gehandelt hat. Und dann später, als er in den Bauch ein großes Fisches kam, für ihn war das in dem Fisch keinen Luxus da drin. Ja, vielleicht war das warm da drin, vielleicht war das auch weich da drin, weil die Fische viel, viel Gras essen oder fressen, kann man das sagen, ja. Und da gab es vielleicht ein weiches Bett. Aber ich glaube, die Luft war nicht so frisch. Und da musste er 3 Tage und 3 Nächte da drin sein. Und wisst ihr, was Gott daraus hat gemacht? Das hat den Jona zum Besten gedient. Der Fisch hat ihn zu dem Ufer gebracht. Ja, Jona war gerettet. Also Jona hat eine falsche Entscheidung getroffen. Und er musste auch das jetzt leiden für seine falsche Entscheidung. Er muss das selbst tragen. Aber wenn der Mensch versteht, dass er etwas falsch getan hat und Gott entgegen geht, dann macht Gott alles, was der Mensch falsch gemacht hat, zum Besten. Jetzt kommt die Frage: Wie handelt Gott? Wie oft geht Gott uns entgegen? Einmal, zweimal, siebenmal, 490 Mal, wie viel? Wie handelt ihr mit euren Kindern? Ich sehe, ihr habt, manche von euch haben noch kleine Kinder, meine Kinder sind schon alle erwachsen. Aber wie handeln wir mit unseren Kindern? Wir dulden sie. Obwohl manchmal sagen wir, jetzt reicht's aber. Jetzt Schluss. Aber wir haben trotzdem viel Geduld. Wir wollen ja unseren Kindern das Beste. Psalmist sagt, wie Gott handelt. Er gibt eine Antwort. Ich möchte lesen Psalm 139, Vers 17. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Anders gesagt, wie sind deine Pläne so zahlreich für mich? Wenn ich auch was Falsches tue, wie doch du geduldig zu mir bist. Und wenn wir den Psalm weiterlesen, da sehen wir einen Vergleich, was Psalmist macht in 18. Vers. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Also, Gott hat viele Pläne für uns. Viele Pläne. Ich möchte euch eine Geschichte noch erzählen von einem Gefangenen. Ich habe die Geschichte gehört, da wo ich gedient habe ich öftermals verschiedene Gefängnisse besucht. Und da gibt es so verschiedene Leute. Und ein Gefangener hat erzählt, das war schon später, hat mir ein Gefangener erzählt, als er schon von dem Gefängnis rauskam. Er war dreimal im Gefängnis und insgesamt war er mehr als 20 Jahre ins Gefängnis. Und er erzählte, es begab sich, dass irgendwann gläubige Leute, Christen, das Gefängnis besucht haben und ihnen gepredigt haben, gesungen und so weiter. Und auf einen Moment hat ihn der Heilige Geist berührt. Er ist Christ geworden. Er hat Jesus angenommen. Und dann erzählt er, später hat er so einen Ruf gespürt, dass Jesus ihn selbst ruft, eine Aufgabe gibt, jetzt denen Gefangenen die Wahrheit überbringen. Und er hat es auch angefangen. So wie er das hat verstanden, so wie er das gekonnt hat, hat er das gemacht. Einmal hat er die Gefangene eingeladen in einen Saal. Das gibt auch Saale in Gefängnis, ja. Und als er auf die Bühne ging, hat er angefangen und hat ihnen gepredigt. Und hat ihnen erzählt, wie er doch glücklich geworden ist, dass er Jesus gefunden hat. Dass er jetzt so einen Hirte gefunden hat und er hat das Vorrecht, ein Schaf in dieser Herde zu sein. Und als er hat gesagt, dass er jetzt ein Schaf in der Herde Gottes ist, haben die Gefangene anfangen zu spotten und lachen. Ein Schaf, für den Gefangenen ein Schaf zu sein, das ist so eine, in diesem Sinn, so eine Erniedrigung. Du bist ein Schaf. Und das war ein Spott. Und ein Bock zu sein im Gefängnis, das ist noch gefährlicher. Das können die Gefangenen gar nicht aushalten. Und als sie anfingen, so spotten und lachen, dann sagt er, mir ging es so, dass ich ganz verloren war. Und ich habe meine Bibel von den Händen fallen lassen auf den Boden und wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt gesagt? Was habe ich mir jetzt unterschrieben auf die 8 Jahre, wo ich noch im Gefängnis muss sein? Wie viel Spott, wie viel Lachen und wie viel Mobbing muss ich jetzt noch erwarten? Und dann sagt er, ich stand hier und die haben gelacht und gespottet und ich habe so in meine Gedanken gebetet, Herr, was soll ich jetzt tun? Und dann, sagt er, habe ich meine Bibel von den Boden wieder genommen in die Hände und die war aufgeschlagen auf Matthäus 25. Kapitel. Und dann sagt er, meine Augen fielen auf die Verse 31 und weiter. Und da schaue ich und dachte ich, das muss ich jetzt lesen. Und dann hat er gelesen, also Matthäus 25, 31 bis 34. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit. Und werden von ihm alle Völker versammelt werden und er wird so sie voneinander scheiden, gleich als der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcken zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erlebt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Die Gerechten werden in das ewige Leben gehen und die Ungerechten in den ewigen Tod. Als er diese Worte gelesen hat, dann sagt er zu ihnen, ich bin ein Schaf, was seid ihr? Habt ihr das nicht verstanden? Ich bin ein Schaf, sagt er, was seid ihr? Ein Schaf zu sein, das war eine Erniedrigung. Und ein Bock zu sein, das war noch schlimmer. Also er hat gemeint, wenn ihr meint, ich bin ein Schaf und lacht auf mir, was seid ihr? Die Schafe zu der Rechte und die Böcken zu der Linken. Und da erzählt er weiter und sagt, da waren die ganz ganz beschämt und gingen aus dem Saal raus. Und dann später erzählte er, dass etliche von ihnen sind Christen geworden. Sind Schafen geworden. Die wollten keine Böcken sein. Ein Bock im Gefängnis sein, das war ganz, ganz und gar nicht zu aushalten. Die wollten nicht sein, ein Bock. Die wollten ein Schaf sein. Also Gott macht alles zu unserer Seligkeit. Gott war im Gefängnis mit Paulus, er war in die Grube mit Daniel, er war mit den 3 jungen Männern in den Ofen drin, er war mit Josef, als die Brüder ihn verkauft haben, als Sklave. Und Gott hat das alles zum Besten gemacht, so viele Leute gerettet durch dieses durch das, was die Brüder mit Josef haben gemacht. Also, wenn Schmerz und Leid zu den Menschen kommen, dann wird meistens gesagt, warum? Warum, Gott? Warum ist das mit mir passiert? Warum? Es wäre vielleicht besser oder richtig, die Frage zu stellen, wofür? Wofür? Und je schneller der Mensch versteht, wofür das oder das jene mit mir passiert ist und je schneller er zu Gott, mit Gott Verbindung sucht, je weniger muss er leiden. Aber das ist oft so, wir fragen, warum? Warum hat es mich getroffen? Warum nicht mein Nachbar? Er ist doch ein gottloser Mensch. Ich bin doch ein Christ. Herr, ich kenne dich doch. Du kennst doch mich. Ich gehe doch jeden Sabbat zum Gottesdienst und ich mache das und das und das und das. Warum hat das mich getroffen? Warum nicht den Nachbar? Darum, wenn wir verstehen, was für uns die Liebe Gottes bedeutet, dann bleiben wir optimistisch, wenn es uns auch nicht so gut geht, wie Apostel Paulus sagt. Denen, die wo Gott lieben, die berufen sind, alle Dinge dienen ihnen zum Besten. Und wenn wir das verstehen, dann sagen wir, lieber Gott, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wofür, aber ich kenne Gott, der alles weiß. Ich habe Vertrauen und was du zulässt in meinem Leben, das führt mich zum Besten. Und ich habe gesagt, viele Fragen haben wir und ich habe auch viele Fragen und manche Fragen werden uns klar in der Ewigkeit. Und zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen von einem Missionar, der in Nordafrika als Missionar war. Sein Name war Frederick Nolan. Vielleicht habt ihr schon was gelesen von dieser Person oder was gehört. Er war Christ. Er war in Afrika als Missionar. Und er wurde verfolgt von den Einheimischen. Und einmal kam es so weit, dass er flüchten musste. Und er rann durch Bergen, durch Wald und plötzlich, und die verfolgten ihn. Rannten ihn nach. Und auf einen Moment ist er gefallen in eine Grube, in ein Loch. Und als er da drin war, hat er nach oben geschaut. Das war ein ziemlich großes Loch. Und er dachte, ja, hier waren die jetzt ankommen und schauen darunter, die sehen mich. Da ist mein Tod. Und dann plötzlich sah er eine große Spinne. Und in ein paar Minuten hat die Spinne ein Netz gebaut. Ein Netz? Ein Spinnennetz, ja? Netz gebaut. Und als sie ankamen, an diesen Ort, an das Loch, gucken sie, ja, hier kann er nicht sein. Hier kann er nicht sein, weil hier ein Netz ist. Wir gehen weiter. Sie sind weitergerannt. Aber später hat Friedrich gesagt, wo Gott ist, da ist das Netz wie eine Wand. Und wo Gott nicht ist, da ist eine Wand wie ein Netz. Verstehen wir? Wenn Gott mit uns ist, dann ist ein Netz wie eine Wand. Weil Gott mit uns ist. Also, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und ich möchte noch dazu aus derselben Kapitel den 31. Vers lesen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Amen.